Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Hört Gottes heiliges Wort aus dem ersten Brief des Apostels Paulus an Timotheus, Kapitel 6, die Verse 6 bis 12. Die Frömmigkeit aber ist ein großer Gewinn für den, der sich genügen lässt. Denn wir haben nichts in die Welt gebracht, darum werden wir auch nichts hinausbringen. Wenn wir aber Nahrung und Kleider haben, so wollen wir uns daran genügen lassen. Denn die reich werden wollen, die fallen in Versuchung und Verstrickung und in viele törichte und schädliche Begierden, welche die Menschen versinken lassen in Verderben und Verdammnis. Denn Geldgier ist eine Wurzel alles Übels. Danach hat einige gelüstet und sind vom Glauben abgeirrt und machen sich selbst viele Schmerzen. Du aber, Gottes Mensch, fliehe das. Jage aber nach der Gerechtigkeit, der Frömmigkeit, dem Glauben, der Liebe, der Geduld, der Sanftmut. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Ergreife das ewige Leben, wozu du berufen bist und bekannt hast das gute Bekenntnis vor vielen Zeugen. Lasst uns beten. Herr, wir bitten dich, segne dein Wort an unseren Herzen. Amen. Liebe Gemeinde, liebe Brüder und Schwestern in unserem Herrn und Heiland Jesus Christus, was ist uns wichtig im Leben? Wonach streben wir? Was erwarten wir vom Leben? Weil wir meistens doch etwas zurückhaltend sind, wird wohl kaum einer aufstehen und sagen, ich möchte gern ein berühmter Popstar werden oder ein reicher Millionär. Die wenigsten erwarten großen Ruhm, viel Ansehen oder schnellen Reichtum. Nein, ein bisschen Gesundheit, Freude, eine glückliche Familie, Zufriedenheit, vielleicht auch nur noch etwas mehr Zeit auf dieser Welt, Kraft für die letzten Lebensjahre. Oder aber mancher wünscht sich vielleicht noch einmal einen neuen Anfang mit bestimmten Menschen in seinem Leben zum Beispiel und dass man mit diesem neuen Anfang dann alte Fehler vermeiden und alles besser machen kann. Nun ist es so, dass viele dieser Dinge und Ziele, die wir uns wünschen, setzen oder erträumen, weder gut noch schlecht sind. Im Gegenteil, sie gehören zu den Schöpfungsgaben Gottes, sind also gut, denn Gott hat sie uns für diese Welt gegeben und gemacht. Auch Dinge wie Reichtum, Ruhm, Ansehen, Glück, Zufriedenheit, Leben und Gesundheit. Die Frage ist also nicht so sehr, was wir haben wollen, sondern warum wir etwas haben wollen. Und deswegen wollen wir uns diese Frage heute einmal stellen. Was ist dir in deinem Leben wichtig? Und der Text gibt zwei Antworten. Strebe nicht nach dem, was vergeht, sondern strebe nach dem, was bleibt. Dieser Brief ist zunächst einmal an den Schüler des Apostels Paulus, an Timotheus, geschrieben. Vor unserem Text geht es dem Apostel darum, dass er sagt, Frömmigkeit, den wahren Glauben, den sollte man nicht dazu nutzen, um reich zu werden. Es gab also offensichtlich in der noch jungen christlichen Kirche welche, die ihren Glauben genutzt haben, um zu Reichtum zu kommen, ohne dass Paulus hier auf die Einzelheiten eingeht. Und nun redet er davon, dass er sagt, die Frömmigkeit ist ein großer Reichtum bzw. ein großer Gewinn. Widerspricht Paulus nicht da dem, was er gerade gesagt hat? Nein, denn Paulus redet von wahrer, von echter Frömmigkeit. Frömmigkeit kommt zunächst einmal von dem, was wir glauben. Dass Jesus Christus der einzige Grund dafür ist, dass wir einen himmlischen Vater haben dürfen. Dass wir mit Jesus Christus allein Vergebung unserer Schuld, neues Leben und ewiges Leben haben dürfen. Und, das gehört zur Frömmigkeit dazu, wie die zweite Seite zu einer Münze, dass wir nun diesen Glauben auch in unserem Alltag zeigen. In dem, was wir reden, denken und tun, soll dieser Glaube ganz praktische Auswirkungen und Früchte haben. Und daraus folgt dann, so sagt Paulus, die Genügsamkeit. Also die Fähigkeit, sich mit wenigem zufrieden zu geben. Das genaue Gegenteil von Unzufriedenheit und Habgier. Die will nämlich immer mehr haben. Die ist nicht mit dem zufrieden, was man zu Hause vielleicht schon alles hat, sondern sie schaut immer auf das, was man noch haben könnte oder was andere schon haben, ich aber noch nicht. Das eine ist der natürliche Lauf der Dinge in dieser gefallenen Welt. Das andere, macht Paulus deutlich, ist eine besondere Gabe Gottes. Und dann spielt Paulus auf einen Mann im Alten Testament an. Hiob ist ein sehr reicher Mann gewesen. Und er hat innerhalb eines einzigen Tages seinen gesamten Besitz verloren. Trotzdem konnte er noch sagen, der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen. Der Name des Herrn sei gelobt. Und Paulus gibt diesen Gedanken hier mit eigenen Worten wieder. Er sagt, wir haben nichts in die Welt gebracht, darum werden wir auch nichts hinausbringen. Wir wissen als Christen, irdischer Besitz ist Gottes Geschenk. Aber er ist Gottes Geschenk für dieses Leben. Und deshalb können wir ganz gelassen bleiben und können sagen, der Name des Herrn sei gelobt für das Viele oder das Wenige, was ich habe. Das ist Genügsamkeit. Und diese Genügsamkeit bezeichnet der Apostel Paulus als einen Gewinn, als Reichtum. Was Paulus hier schreibt, will uns dabei helfen, die echten Bedürfnisse unseres Lebens zu erkennen. Wenn wir aber Nahrung und Kleider haben, so wollen wir uns daran genügen lassen. Das Wort, was Luther mit Kleider übersetzt hat, bedeutet wörtlich übersetzt Bedeckung und ist weiter gefasst als das, was wir auf dem Leib tragen. Also durchaus auch das Dach über dem Kopf. Nahrung, Kleidung und ein Zuhause befriedigen die Grundbedürfnisse eines jeden Menschen. Wenn Gott uns die schenkt, dann dürfen wir zufrieden sein. Paulus zeigt einen solchen Geist, wenn er schreibt, ich habe gelernt, mir genügen zu lassen, wie mir es auch geht. Ich kann niedrig sein und ich kann hoch sein. Mir ist alles und jedes vertraut. Beides satt sein und Hunger. Beides Überfluss haben und Mangel leiden. So kann der Glaube sprechen, der sich in Gottes Hand geborgen weiß. So verbindet sich Frömmigkeit mit Zufriedenheit. Wer seine Hoffnung, seine Zuversicht auf Reichtum setzt, der wird niemals zufrieden sein. Denn wer sagt, dass der Reichtum, den ich habe, genug ist? So ein Mensch versucht immer mehr zu erlangen und er kann damit bis ans Ende seines Lebens nicht aufhören. Wir aber dürfen uns auf das verlassen, was uns unser Herr verspricht. Fürchtet den Herrn, ihr seine Heiligen, denn die ihn fürchten, haben keinen Mangel. Und da Jesus sagt es in der Bergpredigt so schön einprägsam, darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, was werden wir essen, was werden wir trinken, womit werden wir uns kleiden, nach dem allen trachten die Heiden. Denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr all dessen bedürft. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch solches alles zufallen. Was gibt es Größeres und Schöneres und Wertvolleres als dieses Versprechen unseres Herrn? Doch der alte Mensch in uns möchte gern reich sein. Und auch Christen stehen immer wieder in der Versuchung, auf den Nachbarn zu schielen, der mehr hat als ich selber, und den Wunsch zu hegen, wenigstens im Heimlichen und Verborgenen, wo es keiner sehen und hören kann, außer Gott, reich zu werden oder reich zu bleiben. Doch Paulus sagt, dieser Weg ist voller Gefahren. Die reich werden wollen, die fallen in Versuchung und Verstrickung und in viele törichte und schädliche Begierden, welche die Menschen versinken lassen in Verderben und Verdammnis. Viele Leute, die vom Wunsch nach Reichtum beseelt waren, sind immer diesem Kurs gefolgt. Der Versuchung wurde nachgegeben und wenn man erst einmal auf diesem Weg ist, dann folgen irgendwann auch sinnlose und törichte Taten, bis man dann verloren geht. Oft ist das nach außen hin nicht sichtbar. Der reiche Mann, in Purpur und kostbares Leinen gekleidet, der alle Tage herrlich und in Freuden lebte, erschien nach außen hin so, als würde alles im Leben für ihn sprechen. dass er den Versuchungen des Reichtums erlegen und in seinem Lebensstil gefangen war, der ihn in den Ruin führte, das war für die meisten seiner Zeitgenossen nicht sichtbar. Erst als er starb und sich selbst in der Hölle wiederfand, da wurde es ihm unmissverständlich klar, aber zu spät. Geld ist nicht an sich böse. Das ist etwas, was wir uns als Christen immer wieder einmal sagen lassen müssen. Der Herr hat Abraham zu einem sehr reichen Mann gegeben. Hiob ist am Ende doppelt so reich gewesen wie am Anfang. Denken wir an die Könige David oder Salomo, die nach unseren Vorstellungen sozusagen im Geld geschwommen sind. Viele Christen, gerade in unserem Land, sind heute mit mehr Geld gesegnet, als sie eigentlich brauchen, um sich das Minimum an Nahrung, Kleidung und Obdach zu besorgen. Manchmal erhalten Christen sogar großen Reichtum geschenkt, mit dem sie Gott dienen können. Paulus schreibt, es ist nicht das Geld, es ist die Liebe zum Geld, die zu allen Arten von Bösem führt. Denken wir an den reichen jungen Mann, der zu Jesus kommt und der seinen Reichtum über alles stellt und sich von dem größten Schatz von Christus abwandte, obwohl es ihm um ein tugendhaftes Leben ging. Judas liebte das Geld mehr und verriet seinen Herrn. Voller trauriger Verzweiflung nahm er sich am Ende sogar das eigene Leben. Denn die Geldgier ist eine Wurzel alles Übels. Danach hat einige gelüstet und sie sind vom Glauben abgeirrt und machen sich selbst viele Schmerzen. Was für ein Gegensatz, den Paulus hier zeichnet. Zufriedenheit unter den Zusagen Gottes auf der einen Seite und Habgier, die zum größten und schlimmsten aller Verluste führt, auf der anderen. Und deswegen sagt Paulus, strebt nicht nach den Dingen, die vergänglich sind. Strebt nicht nach irdischem Besitz, ihr könnt ihn ja am Ende sowieso nicht mitnehmen, sondern schaut auf das, was wirklich zählt, was wichtig ist im Leben. Strebt nach dem, was bleibt. Paulus redet zu Timotheus und sagt, Timotheus, du gehörst zu Gott. Er nennt ihn wörtlich einen Mann Gottes. Nun geht es nicht darum, Timotheus, der ja Pastor in einer Gemeinde war, als etwas Besseres hinzustellen, so als ob das, was Paulus hier sagt, nur für bestimmte Leute in einer Gemeinde zutrifft. Ein Mann Gottes oder ein Mensch Gottes trifft auf jeden zu, auf den sich Paulus hier bezieht. Auf jeden, den Petrus in seinem Brief als das heilige Volk, das Volk des Eigentums bezeichnet. Im zweiten Brief an Timotheus nutzt Paulus diesen Begriff noch einmal. Dann für alle Menschen, die zu Gott gehören, die Gott durch sein Wort gründlich dazu ausgerüstet hat, gute Werke zu tun. Halte dich davon fern. Wörtlich, fliehe das. Also Reichtum und Versuchungen, zu denen der Reichtum führen kann. Die Liebe zum Geld und all dem Bösen, das damit verbunden ist. Paulus hat vor unserem Text von der finanziellen Verantwortung gesprochen, die eine Gemeinde zum Beispiel für den trägt, der predigt und lehrt. Und er sagt, wer arbeitet, der hat auch Lohn verdient. In diesem Vers warnt Paulus vor Habgier. Fliehe, lauf weg, renn davon, von all dem, was in deinem Herzen und in deinen Taten ist. Niemand, kein Pastor, kein Gemeindeglied, kann Gott und dem Geld gleichzeitig dienen. Ich muss mich entscheiden, entweder oder. Beides zur selben Zeit geht nicht. Jagt stattdessen nach der Gerechtigkeit, der Frömmigkeit, dem Glauben, der Liebe, der Geduld, der Sanftmut. Während ein Mann Gottes bemüht ist, ein gerechtes und gottesfürchtiges Leben zu führen, während er sich darum bemüht, im Glauben und in der Liebe zu wachsen, während er Kummer und schwere Zeiten erträgt, Sanftmut gegenüber denen zeigt, die wie er leiden, flieht er vor der Habgier. Denn die Habgier schaut immer nur auf sich selbst. Richte den Blick weg von dir, sagt Paulus. Schau auf die anderen um dich herum, auf deine Mitmenschen. Wenn ein Sünder zum Glauben gebracht wird, wird er zugleich für einen Kampf gewonnen, nämlich den guten Kampf des Glaubens. Und diesen Kampf hat der Apostel Paulus öfters im Blick. Und manchmal geht es um das Kämpfen im Sinne eines Krieges und einer Schlacht, an der wir teilnehmen. Manchmal gebraucht Paulus das Bild vom Kampf als eines sportlichen Wettkampfes, Wettläufe und Ringkämpfe, die einen Teil der antiken Olympischen Spiele bildeten. Es gibt jedoch keinen wesentlichen Unterschied, ob wir nun von einem christlichen Wettkampf reden, von einem Wettlauf, oder ob wir von einem Krieg, von einer Schlacht sprechen. Die Schrift nutzt all diese Ausdrücke, um unseren andauernden, fortlaufenden Kampf in dieser Welt gegen den alten Menschen in uns, gegen unsere nichtgläubige Umwelt und gegen die Angriffe des Teufels zu beschreiben. Wir sollen und wollen diesen guten Kampf führen. Es ist der Kampf des Glaubens. Das ist an dieser Stelle ganz wichtig. Glaube besteht daraus, Gott über alle Dinge zu fürchten, zu lieben und vertrauen. Es bedeutet, dem Wort des Glaubens mehr zu vertrauen, dass Christus Jesus gekommen ist in die Welt, die Sünder selig zu machen, dass er sich selbst gegeben hat für euch alle zur Erlösung. Glaube bedeutet, unsere Hoffnung auf den lebendigen Gott zu setzen, welcher ist der Heiland aller Menschen, besonders der Gläubigen. Glaube baut auf das, was Gott uns in seinem Wort, in der Heiligen Schrift offenbart hat. Wer an Jesus Christus glaubt, der führt aufgrund dessen, dass er zu Jesus gehört, diesen Kampf. Denn der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingt. Und so sind wir als Christen aufgerufen, dem widersteht fest im Glauben. Denn allein können wir es nicht. Satan reizt und lockt uns Menschen zu allen möglichen Sünden. Und die Sünde, die greift diesen rettenden Glauben an, damit wir von unserer Kraftquelle, von unserer Motivation getrennt werden. Der Teufel versucht uns Menschen durch falsche Lehre zu verführen, dass wir auf alle möglichen anderen Dinge vertrauen, nur nicht auf das, was unser Heiland uns gegeben hat. Und so ruft Paulus uns dazu auf, den guten Kampf des Glaubens zu führen. Es geht also ganz bewusst nicht darum, hol tief Luft, Augen zu und durch. Petrus, Paulus, die anderen Apostel, Jesus, die ganze Heilige Schrift sagen, nur im Verein mit Gott, nur im Vertrauen geht es. Denken wir an Petrus, der hat es versucht, aus Kraft seiner eigenen Wassersuppe wollte er mit Jesus zusammen leiden und sogar sterben. Und er endet als der Apostel, der seinen Herrn verleugnet. Paulus schreibt den Ephesern, wie sie gegen diese listigen Angriffe des Teufels bestehen können. Er greift die Waffenrüstung Gottes. Das heißt, Gott hat eine ganze Ausrüstung für uns zusammengestellt. Und dann zählt Paulus das auf. Und gürtet an euren Lenden mit Wahrheit den Panzer der Gerechtigkeit, gestiefelt, bereit einzutreten für das Evangelium des Friedens, den Schild des Glaubens, den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes. So wunderbar rüstet Gott uns aus. Er macht uns nicht nur zu seinen Soldaten und schickt uns dann in den Krieg und sagt, nun seht mal zu, wie er klarkommt. Nein, er rüstet uns aus, so wie die besten Soldaten der damaligen Zeit, die römischen Legionäre, ausgerüstet waren. Der Schlachtruf, den Paulus hier anstimmt, ist der Aufruf, die Ermunterung, das zu nutzen, was Gott uns auf den Leib geschneidert, auf den Kopf gesetzt und in die Hände gedrückt hat. Besonders das Schwert des Geistes, das Wort Gottes. Wenn Satan angreift, dann haben wir den Schild des Glaubens, der auslöscht alle feurigen Pfeile des Bösen. Durch den Glauben ergreifen wir das ewige Leben. Es ist also kein Wunder, dass der Apostel Paulus sich so sehr darum sorgt, dass unser Glaube in diesem lebenslangen Kampf durchhält. Denn nicht nur zeitlicher Gewinn, Reichtum, Ehre oder Ruhm stehen hier auf dem Spiel. Nein, hier geht es um etwas, was bleibt. Etwas, was für immer Bestand hat, das ewige Leben, die ewige Erlösung, das ist der Preis, der Siegespokal dieses Wettkampfs. Jesus erinnert uns, wer da glaubt und getauft wird, der wird selig werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Wozu du auch berufen bist, sagt Paulus an Timotheus und auch zu uns. Gott hat uns zum Glauben gebracht. Gott hat uns herausgerufen aus dieser alten Welt. Er hat uns in der Taufe bei unserem Namen gerufen und jeden von uns zu seinen Kindern gemacht. Wir haben das ewige Leben empfangen. Durch den Glauben überreicht Gott uns dieses Geschenk. Timotheus glaubt. Das war offensichtlich, denn Paulus sagt von ihm, du hast bekannt das gute Bekenntnis vor vielen Zeugen. Es scheint sich um das Bekenntnis des Timotheus bei seiner Taufe gehandelt zu haben, die damals vor Zeugen durchgeführt wurde. Dieses Bekenntnis, das dem Wort Gottes entspricht, macht aber deutlich, dass im Herzen des Timotheus Glaube ist. Niemand kann Jesus einen Herrn nennen, außer durch den Heiligen Geist, so sagt es der Apostel an anderer Stelle. Auch wir haben dieses gute Bekenntnis abgelegt. Bei unserer Taufe, damals durch den Mund unserer Paten oder vielleicht, wer als Erwachsener getauft worden ist, auch selber. Die, die Kinder, als Kinder getauft worden sind, haben es dann später bei ihrer Konfirmation selbst wiederholt. Und dieses Bekenntnis sprechen wir nun jeden Tag. Mit unseren Worten, vor allen Dingen aber mit unserem Leben, mit unserer Frömmigkeit, was dem Willen Gottes entspricht. Wir sprechen es aus, wenn wir unseren Glauben vor anderen Mitmenschen bekennen, dass es in unserem Leben darum geht, was bleibt. Das ewige Leben, das Gott uns als seine Gabe gegeben hat. Amen. Und der Friede Gottes, der größer ist, als unser menschlicher Verstand es je begreifen kann, der bewahre eure Herzen und Gedanken im Glauben an Christus Jesus. Amen.